Und jetzt ist es gleich 7 Uhr, es folgt eine halbe Stunde Information.
Mit Paul Schiefer im Studio, guten Morgen. Die Regierung will in den Schulen und den Kindergärten Verbesserungen umsetzen. Das ist ein Teil der Reformen, die gestern präsentiert wurden. Dazu ist Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS live im Studio. In der Ukraine hat die russische Armee mit massiven Angriffen in der Nacht wieder große Schäden angerichtet, auch in der Hauptstadt Kiew. Mehrere Menschen sind getötet worden, Dutzende sind verletzt. Der oberste Gerichtshof entscheidet heute über das erste Urteil gegen Signa-Gründer René Benko. Österreich trifft heute bei der Fußball-WM auf Spanien. Dazu gehen wir zu unserem Reporter Daniel Kulowitz nach Kalifornien. Und die deutlich kühleren Wetteraussichten hat Michael Mattern.
Die heftigste Hitzewelle seit Messbeginn ist gestern zu Ende gegangen. In den nächsten Tagen gibt es teils sonniges, teils wechselhaftes und windiges Sommerwetter bei durchschnittlichen Juli-Temperaturen. Die aktuellen Meldungen der Landeshauptstädte: Wien und Eisenstadt stark bewölkt 19 Grad, St. Pölten stark bewölkt 18, Linz wolkig 17 Grad, Salzburg stark bewölkt 16, Innsbruck stark bewölkt 13 Grad, Bregenz heiter 14, Graz stark bewölkt 21 sowie Klagenfurt stark bewölkt 18 Grad. Zurzeit gibt es zwar noch einiges an Restwolken, stellenweise auch Nebel, aber nur noch ganz vereinzelt ein paar Regentropfen und westlich von Innsbruck schon viel Sonne. In den nächsten Stunden lockert es überall auf und dann ist es in ganz Österreich überwiegend sonnig mit ein paar Quellwolken am Nachmittag. Bei teils kräftigem Nordwestwind erreichen die Temperaturen heute 20 bis 27, im Osten und Süden bis zu 30 und in 2000 Meter um 10 Grad. Morgen Freitag ähnliche Höchstwerte und dazu eine windige und wechselhafte Mischung aus Sonne, dichten Wolken und einigen Regenschauern.
Gut ein Jahr lang haben Bund, Länder und Gemeinden über Reformen verhandelt. Gestern sind dann grundsätzliche Einigungen in den Bereichen Gesundheit, Energie und Verwaltung verkündet worden. Die Details fehlen aber noch. Und auch bei der Bildung, also bei Schulen und Kindergärten, soll es Neuerungen geben. Hier sind inzwischen einige Eckdaten bekannt. Unter anderem geht es um die Zuständigkeiten fürs Personal, aber auch um Verbesserungen in der Betreuung. Darüber spreche ich gleich mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Davor aber noch Peter Daser mit einem Überblick.
Ein Schwerpunkt der Reformen im Bildungsbereich soll bei der Elementarpädagogik liegen. So soll es erstmals einheitliche Standards in ganz Österreich geben, damit für Bildung und Betreuung im Kindergartenalter in jeder Gemeinde und in jedem Bundesland dieselben Qualitätskriterien gelten. Konkret zum Beispiel bei der Gruppengröße. Kindergartengruppen dürfen künftig maximal 22 Kinder umfassen. Das gilt bei Kindern von 3 bis 6 Jahren. Bisher sind teilweise auch größere Gruppen zulässig. Auch die Personalschlüssel sollen einheitlichen Standards entsprechen, damit das Personal für weniger Kinder pro Kopf zuständig sein wird. Ebenso soll es Mindestkriterien geben für Assistenzkräfte. Ziel ist, ein Gesetz über die einheitlichen Standards noch heuer zu beschließen. Ein anderer Bereich betrifft die Schulen bzw. deren Verwaltung. Hier geht es um Kompetenzverschiebungen hin zu den Ländern. Konkret werden die Bildungsdirektionen der Länder künftig nicht nur für die Pflichtschullehrerinnen und Lehrer zuständig sein, sondern auch für das unterstützende Personal wie Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Förderkräfte und Verwaltungspersonal. Bisher sind hier bis zu 4 verschiedene Dienstgeber möglich: Bund, Gemeinde, Land oder private Träger. Die Vereinheitlichung soll den Schulen auch mehr Selbstständigkeit geben bei der Personalauswahl. Die Änderungen werden vor allem Volks- und Mittelschulen betreffen. In den Bundesschulen, das sind zum Beispiel Gymnasien, bleibt der Bund weiter zuständig. Und durch eine neue Personalgruppe sogenannter Unterstützungspädagoginnen und Pädagogen, das sind zum Beispiel Freizeitbetreuer, soll ein Ausbau ganztägiger Schulformen gefördert werden. Voraussetzung für diese Änderungen ist allerdings eine Verfassungsmehrheit im Nationalrat und damit die Zustimmung einer der beiden Oppositionsparteien.
Und bei mir im Studio ist dazu jetzt Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Wiederkehr, fangen wir mit den Kindergärten an. Da haben wir gehört, die Gruppen sollen kleiner werden, maximal 22 Kinder bei der Gruppe der Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen. Ab wann werden wir diese kleineren Gruppen haben?
Es gibt aktuell sehr, sehr unterschiedliche Regelungen in Österreich. In vielen Bundesländern sind es bis zu 25 Kinder. Das sind zu viele, deshalb wollen wir runter auf maximal 22 Kinder. Hier soll in allen 3 Jahren pro 3 Jahre ein Kind weniger in der Gruppe sein. Das heißt, spätestens in 10 Jahren soll es bundesweit einheitlich auf maximal 22 Kinder sein. Das ist ein erster Schritt. Es werden dann weitere Schritte sicher noch darauf folgen müssen.
Kleinere Gruppen heißt auch, man braucht mehr Personal. Gibt es das?
Wir haben eine Ausbildungsoffensive gestartet, gleich zu Beginn dieser Regierungsperiode, um mehr Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen zu finden, beispielsweise auch über zusätzliche tertiäre Ausbildungsmöglichkeiten, das heißt an Fachhochschulen oder auch an pädagogischen Hochschulen gibt es jetzt das Angebot. Aber die Personalsituation wird weiter angespannt sein. Die Einigung in der Reformpartnerschaft macht mich aber zuversichtlich, weil es eine deutliche Aufwertung der Elementarpädagogik ist und damit auch das Berufsfeld attraktiver macht.
Schauen wir uns die Schulen an. Auch da wird an einigen Schrauben gedreht. Zum Beispiel sollen die Zuständigkeiten fürs Schulpersonal vereinheitlicht werden. Das klingt alles recht technisch, aber was haben denn die Schülerinnen und Schüler ganz konkret von solchen Zuständigkeitsvereinfachungen oder Zusammenziehungen?
Das bedeutet beispielsweise, dass ganztägige Schulangebote leichter ermöglicht werden und diese auch in Österreich dann vermehrt stattfinden werden. Das ist einerseits für die Familien wichtig, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, aber auch gut für die Kinder, weil ganztägige Schulformen auch für die Bildungschancen, insbesondere von Kindern, die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschen, sehr, sehr wichtig und gut sind. Und diese Veränderung der Personalstruktur führt dazu, dass diese Schulformen leichter möglich sind. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig, insbesondere im ländlichen Raum, weil jetzt muss man Personen finden, die vielleicht für ein, zwei Randstunden am Nachmittag Freizeitbetreuung machen. Die findet man oft nicht. Mit der neuen Personalkategorie können diese dann auch untertags unterstützen, beispielsweise eine Pädagogin, manchmal mit einer Doppelbesetzung in der Klasse unterstützen, aber auch Freizeit anbieten.
Sie sprechen jetzt von dieser neuen Kategorie Unterstützungspädagogen. Für Leute, die sich in dem Schulbetrieb nicht so gut auskennen, da hat es bis jetzt verschiedene Arbeitgeber gegeben für diese Unterstützungspädagogen. Können Sie nochmal erklären, was das jetzt das Neue ist?
Es gab da Dutzende unterschiedlicher Stellen, die dieses Personal bisher für die Schulen zur Verfügung gestellt haben. Das sind Freizeitkräfte gewesen, die teilweise bei der Gemeinde angestellt waren, teilweise beim Land, teilweise beim Vereinen, teilweise über Mischfinanzierungen. Und die Schwierigkeit dahinter war, dass dieses Personal dann auch nicht in der Führungshoheit der Schulleitung war, sondern manchmal eben durch Träger geführt war. Wenn diese zur Schule kommen, ist es gut für das Führen der Schule, weil die Direktion weiß am besten, wo braucht man eine Lehrkraft, wo braucht man eine Unterstützungskraft, wo braucht man einen Sozialarbeiter. Und mit dieser Reform wird einhergehen, dass die Schulen mehr Autonomie bekommen. Das heißt, am Standort auch das Personal zusammenstellen können, das sie benötigen.
Sie haben jetzt gesagt, das Ziel ist mehr Ganztagesschulen oder ganztägige Schulformen. Da gibt es ja auch unterschiedliche, verschränkte oder nicht verschränkte. Ist da genug Geld da in Zeiten, wo die Regierung sparen muss?
Es ist zum Glück gelungen, innerhalb dieses Budgets, und es war sehr, sehr schwierig, Offensivmitteln, das bedeutet zusätzliches Geld für ganztägige Schulformen herauszuverhandeln. Das ist ein großer Schwerpunkt der Regierung, weil wir wissen, Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft und damit für bessere Chancengerechtigkeit.
Für einige dieser Reformen, die jetzt auf dem Tisch liegen, brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit. Wie wollen Sie denn die Freiheitlichen oder die Grünen überzeugen, dass das, was da jetzt kommen soll, auch wirklich notwendig ist?
Es gab schon während der Reformpartnerschaft immer wieder Gespräche, auch mit den Oppositionsparteien, um zu informieren, wo wir stehen. Jetzt wird es darum gehen, diese Gespräche zu vertiefen und im Sinne Österreichs und im Sinne der Chancen der Kinder und Jugendlichen eine gemeinsame Perspektive zu finden. Denn wir brauchen sowohl für die Veränderungen im Schulbereich als auch für die Veränderungen in der Elementarpädagogik Verfassungsmehrheiten.
Aber Sie sind zuversichtlich, dass Sie den einen oder anderen dazu ins Boot holen können.
Ich bin ja schon sehr zuversichtlich, denn es ist ein gutes, gelungenes Paket, das stärkt die Bildung, es stärkt die Familien. Da wird man sicher einen Weg finden, wie man auch im Parlament eine Zweidrittelmehrheit bekommt. Das ist eine historische Chance, das Bildungssystem in Österreich einfacher, effektiver und gerechter zu machen.
Herr Wiederkehr, ich möchte Sie noch ansprechen auf die Hitzewelle, die jetzt Gott sei Dank vorbei ist, aber die uns die letzten zwei Wochen wirklich massiv beschäftigt hat. In den Klassenzimmern waren teilweise unerträgliche Temperaturen. Manche Kinder wollten gar nicht mehr in die Schule gehen. Sie haben jetzt gesagt, Sie werden einen Hitzefrei-Vorschlag auf den Tisch legen. Was wird da drinnen stehen?
Es war unerträglich heiß und wir haben gesehen, dass über so eine lange Hitzeperiode das nicht mehr zumutbar ist. Wir haben aber schulrechtlich keine Möglichkeit, beispielsweise Stunden zu verkürzen oder auch einmal statt Unterricht nur Betreuung anzubieten. Da haben wir ein sehr starres Gerüst und das müssen wir verändern. Das muss aber noch mit Expertinnen und Experten beraten werden, auch mit den Schulpartnern, um eine sinnvolle Regelung zu finden, wo sowohl für die Eltern sichergestellt ist, dass es noch eine Betreuung gibt, als auch Flexibilität für die Schulen entsteht, dass man nicht normal Unterricht macht, wenn 40 Grad am Tag angekündigt sind.
Ab wann könnte es diese hitzefreie Regelung geben?
Wir starten jetzt Beratungen. Es wird hier auch einen Gipfel dazu geben, um Diskussionen dazu einzuleiten. Es wird dann eine Vorlage fürs Parlament geben, wo im Parlament darüber beraten wird. Ich möchte es so zügig wie möglich machen. Ich hoffe, dass es hier über den Sommer schon eine gemeinsame Perspektive gibt.
Ganz kurz noch zum Vorschlag, die Sommerferien vorzuverlegen. Das hat jetzt auch zuletzt der Kärntner Landeshauptmann vorgeschlagen oder gefordert. Werden Sie das aktiv unterstützen?
Es war ein Vorschlag von Bettina Emmerling in Wien. Diesen Vorschlag finde ich positiv, finde es auch gut, dass andere Bundesländer diesen jetzt unterstützen. Die Evidenz ist sehr, sehr klar, nämlich die Tage werden kürzer, jetzt schon. Und im August sind sie deutlich kürzer, damit die Nächte länger und die Nächte kühler als noch im Juni. Das heißt, eine Vorverlegung der Sommerferien kann hier eine Entlastung bringen. Wichtig ist, das kann nicht die einzige Maßnahme sein. Wir müssen in die Infrastruktur investieren, in Kühlung, in Belüftung, in Beschattung. Aber ja, eine Vorverlegung der Sommerferien kann hier Entlastung bringen.
Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS war das bei mir live im Studio. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Nächstes Thema ist der Krieg in der Ukraine, denn die russische Armee hat Teile des Landes in der Nacht wieder mit massiven Luftangriffen überzogen. Betroffen war unter anderem wieder die Hauptstadt Kiew. Ganze Wohnhäuser sind in Brand geschossen worden. Es gibt mindestens 8 Tote und Dutzende Verletzte. Hartmut Fiedler berichtet.
Drohnen, Raketen, dazu Angriffe der russischen Luftwaffe. Niemand gewöhnt sich an die Explosionen, an die Zerstörungen, die sie hinterlassen, auch wenn es inzwischen 4,5 Jahre her ist, dass Russland die Ukraine überfallen hat. In der Nacht galt in vielen ukrainischen Städten wieder über Stunden Luftalarm. Für die Bevölkerung hieß es wieder hinaus aus den Wohnungen, hinunter in die Luftschutzkeller. Die Metrostationen in der Hauptstadt Kiew waren überfüllt. Kinder und Erwachsene drängten sich zusammen in mitgebrachten Zelten oder auf dem Boden. Oberirdisch arbeiteten die Rettungsmannschaften, suchten in Häusern, die in Trümmer geschossen worden waren, nach Überlebenden, unter anderem in einem 6-stöckigen Wohnhaus. Es wurde direkt beschossen, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Ein Haus von vielen. In mehreren Städten war es ein ähnliches Bild. In der Früh veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium eine Liste der eingesetzten Waffen und der Ziele. Eine Art militärischer Leistungsschau, die viele Menschen Leben oder Gesundheit gekostet hat. Von Vergeltung für die ukrainischen Angriffe der vergangenen Tage auf die russische Energieversorgung war die Rede. Die Angriffe Russlands waren weitreichend und heftig und lösten auch in den Nachbarstaaten Alarm aus. Finnland und Polen schränkten vorsichtshalber den Zugang zu ihrem Luftraum ein.
Im Herbst 2022, also kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, ist eine für Deutschland wichtige Gaspipeline gesprengt worden, nämlich die Nord Stream Pipeline. Sie hat Deutschland über Jahre mit russischem Erdgas versorgt. Wer hinter dem Anschlag steckt, war lange unklar. Die Ermittlungen der deutschen Behörden haben aber dann zu einem ehemaligen Offizier der ukrainischen Armee geführt. Er wurde verhaftet und gegen ihn wird jetzt Anklage erhoben. Aus Berlin berichtet Andreas Pfeiffer.
Die Bundesanwaltschaft hat ihre Entscheidung getroffen. Sie hält Serhii K., einen ehemaligen Offizier einer Spezialeinheit der ukrainischen Streitkräfte, für den Drahtzieher der Pipeline-Sprengung im September 2022. Der Terrorismusexperte Holger Schmidt sagt dazu:
Der Mann soll der Chef des Kommandos gewesen sein, das mit einem Segelboot auf die Ostsee gefahren ist. Dort sollen dann Taucher unter seinem Kommando runter zu den Pipelines getaucht sein und die Sprengsätze angebracht haben.
Nach Serhii K. wurde mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet. Im August 2025 erfolgte die Festnahme in Italien, im November die Auslieferung nach Deutschland. Dort gilt der Anschlag, der die Versorgung Deutschlands mit russischem Erdgas lahmgelegt hat, als Kriegsverbrechen. Der Sabotageakt wurde nach Auffassung der Ermittler im Auftrag eines fremden Staates durchgeführt. Dazu Holger Schmidt.
Für mich persönlich steht nach den Recherchen fest, dass das ein Anschlag für die Ukraine war. Aber ob es auch einen staatlichen Auftrag gab oder ein staatliches Wissen, das ist etwas, das muss dann vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg geklärt werden. Wenn es sich klären lässt, wenn dieser Beweis zu erbringen ist, dann hätte das ganz sicher erhebliche diplomatische Konsequenzen.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wollte die neuen Entwicklungen gestern noch nicht kommentieren. Vorerst muss das Oberlandesgericht in Hamburg über den Antrag zur Anklage entscheiden und in der Folge einen Prozesstermin festlegen.
Bei der Fußball-WM kommt es heute Abend zum Showdown für die österreichische Nationalmannschaft. Im Sechzehntelfinale trifft Österreich wie von Anfang an befürchtet auf Europameister Spanien, eine der aktuell besten Mannschaften der Welt. Daniel Kulowitz ist mit dem Team aus Santa Barbara abgereist und ich bin jetzt mit ihm in Kalifornien verbunden. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Los Angeles, dem heutigen Schauplatz dieses Krachers Österreich-Spanien.
Daniel, die Gruppenphase war schon sehr intensiv. Das 3:3 in letzter Minute gegen Algerien ist jetzt schon legendär. Da hat Österreich echten Kampfgeist bewiesen. Was kann man davon in das Spiel mit den Spaniern mitnehmen?
Also es war auf jeden Fall A, eine Lehre und B, eine Schule, dass man in schier unmöglicher Lage dann doch noch was Zählbares zustande bringt, denn dass man binnen 145 Sekunden das Ganze gegen Algerien von einem Heimflug hin zum Flug ins Sechzehntelfinale umbiegen konnte, das spricht schon für die Moral der Mannschaft, für den Teamgeist, für den Zusammenhalt, also das kann man auf jeden Fall mitnehmen für das Duell gegen Spanien, das wird es auch brauchen. Enden lassen darf man sich allerdings von diesem 3:3 auch nicht. Wenn man die letzten Wochen und Monate zusammenzählt, da war schon sehr, sehr viel Glück immer wieder dabei. Wenn man ganz weit zurückspult, Glück bei der Auslosung für die WM-Quali, Glück im Entscheidungsspiel gegen Bosnien, das uns dann zur WM gebracht hat, Glück bei der Auslosung für diese WM-Gruppe hier, die zwar Ralf Rangnick als eine der schwersten bezeichnet, dennoch waren es machbare Aufgaben, wenn man als Top 3 auch weiterkommen kann und Glück letztlich auch in letzter Sekunde mit diesem Algerien-Spiel. Also Glück kann man eben auch erzwingen, insofern, warum sollen wir nicht mal diese Mannschaft sein, die das große Team ärgert? Das gab es bei dieser WM schon, haben wir gesehen, sehr viele Beispiele. Und so etwas ist dem ÖFB-Team unter einem Macher wie Ralf Rangnick eigentlich auch immer zuzutrauen.
Viel Zeit war ja nicht für die Österreicher, um zu regenerieren. Nur ein paar Tage seit dem Spiel gegen Algerien, das war am Sonntag früh unserer Zeit. Wie hat man denn in der Zwischenzeit versucht, diese Zeit bestmöglich zu nutzen?
Es war gefühlt wie ein Fingerschnippen und schon war der Matchtag wieder da. Also viel Zeit war da nicht. Einerseits gut, man hat jetzt nicht allzu viele schlaflose Nächte vor dem Duell mit dem Europameister. Auf der anderen Seite, denke ich mir, hätte man sicherlich mehr Vorlaufzeit gerne gehabt, um fehlende Dinge bei dieser WM endlich mal anzusprechen, auszumerzen, aufzugreifen, zu verbessern. Es gab eben nur ein kurzes Training nach der Landung, das war so ein Regenerationstraining. Dann war wieder ein Tag frei, dann wieder so zwei kleine Einheiten. In Summe kann das eigentlich nur zu wenig sein, aber man hat irgendwie auch ehrlicherweise nicht viel Wahl, auch was die Reisestrapazen hier anbelangt. Wir haben die zweitmeisten Flugkilometer nach Curaçao hier abzuspulen. Ich habe das selber auch am eigenen Leib gemerkt, wenn man von einer Stadt in die andere fliegt, die 2 Stunden Unterschied, das macht etwas mit dem Körper, man schläft unruhiger und man kann jetzt nur hoffen, dass wir ready sind und klar ist, man kann jetzt in 2 Tagen auch keine Bäume ausreißen und einen Kondi-Block da jetzt einschieben vor Spanien, dann wären die Spieler irgendwie platt. Also man muss es eigentlich so nehmen, wie es ist und wie die Spieler jetzt dastehen.
Daniel, was erfährt man denn aus dem Teamlager, wie man es taktisch angehen will? Teamchef Ralf Rangnick hat ja schon angedeutet, dass die Mannschaft vor allem in der Defensive besser werden muss, wenn man gegen Spanien bestehen will.
Also da gilt es in erster Linie mal den Hebel anzusetzen in puncto Abwehrverhalten. Also in jedem Spiel bei dieser WM bisher, muss ich salopp sagen, waren wir in der Abwehr offen wie ein Scheunentor. Also kaum eine Nation hat bei dieser WM so viel angeboten wie wir. Und da spreche ich jetzt eher von so gesättelten Nationen. Die Tschechen würden mir da auch noch negativ auffallen, aber die sind schon raus. Auf der anderen Seite hat sich die Mannschaft auch immer wieder aus so brenzligen Situationen herauskatapultiert. Das spricht eben, wie schon angesprochen, für den Teamgeist. Das 3:3 gegen Algerien hat die Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt, das hat man gesehen, aber es heißt jetzt auch endlich Tugenden von einst auf den Platz zu bringen. Vor 2 Jahren bei der Euro zum Beispiel sind wir als Underdog regelrecht über den Platz geflogen, haben große Nationen an den Rande des Wahnsinns getrieben mit dem unbändigen Laufwillen anpressen und sollte uns das auch gegen Spanien gelingen, dann ist was möglich. Bisher muss ich aber ehrlich sagen, haben wir davon fast alles bei dieser WM vermissen lassen, auch in erster Linie eben eine stabile Abwehr, da hat uns Torhüter Alexander Schlager vor Schlimmerem bewahrt. Vielleicht müssen wir jetzt auch ein bisschen schmutziger spielen und auf jeden Fall nicht auf den Schönheitspreis losgehen. Und die feine Klinge wird es da sowieso nicht geben. Und Spanien ist das einzige Team neben Mexiko, das noch kein Gegentor kassiert hat. Also auf Teufel komm raus, angreifen wird es auch nicht spielen. Ralf Rangnick hat heute bei der Abschlusspressekonferenz was Gutes gesagt, hat das Beispiel Uruguay aufgegriffen. Das war der letzte Gruppengegner der Spanier. Da waren die noch gar nicht durch, die Spanier. Und die haben mutig, körperbetont, aggressiv gespielt. Und das könnte auch so ein Masterplan heute von den Österreichern sein.
Schauen wir uns kurz die mögliche Aufstellung an. Sascha Kalajdzic war der große Held beim 3:3 gegen Algerien, hat den entscheidenden Treffer erzielt, kurz nachdem er eingewechselt wurde. Kann das bedeuten, dass er heute Abend von Anfang an dabei ist?
Möglich ist es, weil der ist in einer Art Flow-Zustand und hat das Team quasi frisch aufgeweckt mit seinem Last-Minute-Tor. Aber Ralf Rangnick lässt sich bei den Aufstellungen ja nie in die Karten blicken und hat bei dieser WM vorne so ziemlich alles durchprobiert. Bisher im ersten Match Kalajdzic, im zweiten Spiel Gregoritsch von Beginn an, im dritten Match Arnautović. Also Kalajdzic würde jetzt Sinn machen. Er wäre ein Turm vorne, der anspielbar ist gegen die Spanier, aber möglich, dass er ihn auch als Jokerwaffe sozusagen im Talon behält. Ich würde jetzt auch eher schätzen, dass wir es eher defensiver anlegen als bisher. Vielleicht opfert er sogar noch einen Offensivspieler, um im Mittelfeld das Ganze ein bisschen engmaschiger zu gestalten. Passt zwar nicht ganz zur Philosophie, aber es ist eher davon abzuraten, wie gesagt, die Spanier da auf Teufel komm raus anzugreifen. Und in der derzeitigen körperlichen Verfassung unserer Nationalmannschaft, wir sind leider nicht auf Top-Level oder viele davon, ist das, wie gesagt, eher nicht so das Nonplusultra.
Machen wir noch einen kurzen Blick auf die Spanier. Jungstar Lamine Yamal ist da natürlich extrem gefährlich, aber auch die Spanier haben verletzungsbedingt Ausfälle. Wie stark wird denn diese spanische Mannschaft sein und wie sehr dürfen wir da auf ein Wunder hoffen?
Also stark genug, um an einem sehr guten Tag das ÖFB-Team auch zu deklassieren. So ehrlich müssen wir uns sein. Die haben auch Spieler in ihren Reihen, die Spieler im Alleingang entscheiden können. Individuelle Klasse, absolut beneidenswert. Lamine Yamal, Sie haben es angedeutet. Ich denke mal, dass sich Konrad Leimer vielleicht um ihn kümmern wird. Der wäre so ein Kettenhund. Aber es ist so ähnlich wie mit Lionel Messi. Du kannst Yamal abschirmen, zudecken, ihm Räume eng machen. Aber das ist auch so ein Mensch, der hat das Zeug, mehrere ÖFB-Spieler in einem Aufwasch stehen zu lassen. Und um nochmal aufs Wunder zurückzukommen. Wunder gibt es immer wieder. Das hat schon mal Katja Epstein in den 70er Jahren gesungen. Da haben wir übrigens Spanien im Rahmen einer Weltmeisterschaft mal 2:1 geschlagen. Also why not? Wunder gibt es im Fußball immer wieder. Hat man bei dieser WM schon gesehen oder auch bei der letzten Euro eben. Einfach dran glauben, gegen dieses Spanien gewinnst du aber wahrscheinlich bei 10 Versuchen vielleicht einmal. Und das müsste halt heute Abend sein.
Unser Reporter Daniel Kulowitz war das live aus Los Angeles. Vielen herzlichen Dank für diese Infos.
Sehr gerne und schönen Tag und viel Spaß heute Abend.
Ja, die Spannung steigt also vor dem heutigen Spiel und sogar der Bundespräsident fiebert mit. Alexander Van der Bellen ist in einem Video inmitten einer Gruppe von Kindern in der Hofburg zu sehen und er wünscht sich, dass heute Abend alle beim Fußballschauen dabei sein können.
Jetzt kommen wir zu meiner Bitte im Namen Ihrer Kinder. Lassen Sie sie heute, also am Donnerstag, ein wenig länger aufbleiben. Ja, bis spät in die Nacht hinein Fernsehen ist nicht gut, ich weiß das. Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können. Solche Erinnerungen nimmt man doch sein Leben lang mit. Und obendrein haben wir derzeit die letzten Tage vor den Ferien. Alles Liebe und an alle Kinder viel Spaß beim Anfeuern. Hey!
Der Bundespräsident Anpfiff ist heute Abend um 21 Uhr. Themenwechsel. Der oberste Gerichtshof entscheidet heute über das erste Urteil gegen Signa-Gründer René Benko. Benko ist im Oktober 2025 in erster Instanz am Landesgericht Innsbruck teilschuldig gesprochen worden und zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Beate Tomasovic berichtet.
René Benko soll seiner Mutter 300.000 Euro geschenkt und so seinen Gläubigern vorenthalten haben. Dafür wurde Benko in erster Instanz zu 2 Jahren Haft verurteilt. Benkos Verteidiger bekämpft das Urteil und auch die Strafhöhe. Im zweiten Anklagepunkt geht es um eine Mietvorauszahlung von 360.000 Euro für eine Villa auf der Hungerburg in Innsbruck. Die Richterin am Landesgericht hat Benko freigesprochen. Keine betrügerische Gräder, kein Schaden für die Gläubiger. Gegen diesen Freispruch hat die WKStA Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt. Die Generalprokuratur, die in solchen Fällen den OGH berät, hat empfohlen, den Schuldspruch Benkos zu bestätigen, den Freispruch aber aufzuheben. Der OGH kann sich an diese Empfehlungen halten, muss aber nicht. Wird der Schuldspruch bestätigt, dann wäre das die erste rechtskräftige Verurteilung gegen den Signa-Gründer. In einem zweiten Verfahren am Landesgericht Innsbruck wurde Benko im Dezember 2025 ebenfalls wegen betrügerischer Grieder zu 15 Monaten bedingt verurteilt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, denn auch in diesem Fall gibt es Rechtsmittel gegen das Urteil. Der OGH muss dazu zu einem späteren Zeitpunkt beraten. Mitte Juni hat außerdem die WKStA die dritte Anklage gegen Benko eingebracht. Da geht es um den Vorwurf, Benko habe die Haselsteiner Stiftung um 5 Millionen Euro betrogen. Und ein zweiter Vorwurf lautet erneut auf betrügerische Grieder, weil Benko im Zuge der Insolvenz ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro den Gläubigern vorenthalten haben soll. Benko sitzt seit Jänner 2025 in U-Haft und das würde wohl so bleiben, selbst wenn die U-Haft auf eine mögliche Strafhaft angerechnet wird. Denn die U-Haft bezieht sich nicht nur auf das eine Verfahren, das der OGH heute entscheidet.
Manchmal zahlt es sich aus, noch einmal genauer nachzuschauen, was so in alten Kästen und Schubladen herumliegt. Das hat sich jetzt in einem Archiv in Großbritannien gezeigt. Nach 40 Jahren hat man dort ein unscheinbares, faustgroßes Fossil noch einmal unter die Lupe genommen und es hat sich dabei herausgestellt, es ist ein Dinosaurierknochen. Christina Stieler berichtet.
Es zahlt sich eben doch aus, nach Jahren wieder mal in alte Schubladen zu schauen und die dort angesammelten Gegenstände genauer unter die Lupe zu nehmen. Das gilt jedenfalls für das britische Polarforschungszentrum in Cambridge. Viele Regale, Kisten und Laden voller Funde vergangener Expeditionen ins Südpolargebiet lagern hier im Geologiespeicher. Es sind in Summe einfach zu viele Steine und Fossilien, um alle sofort einordnen und bestimmen zu können. Sammlungsleiter Mark Evans beschreibt seinen Glücksgriff. So.
Manchmal denkt man, was ist da eigentlich in der Lade? Dann findet man was und denkt, ah, das sieht interessant aus.
Was da so interessant wirkte, ist ein Dinosaurierknochenstück. Das erste, das offiziell in der Antarktis gefunden wurde. 1985 dürfte es ohne genaueres Hinsehen im Archiv des British Antarctica Survey abgelegt worden sein. Gemeinsam mit den Notizen des Finders, erzählt Mark Evans.
Diese Notizen wurden im Feld geschrieben. In klirrender Kälte und eisigem Wind. Dafür sind sie bemerkenswert sauber und ordentlich. Der Paläontologe Mike Thompson hat das Fossil gefunden, eine sehr gute Skizze davon gemacht und dazu geschrieben, Wirbel eines großen Reptils.
Bei dem versteinerten Knochen handelt es sich laut Fachleuten um ein Schwanzwirbelstück eines langhalsigen, riesigen Dinos namens Titanosaurus. Paläontologe Paul Barrett vom Naturhistorischen Museum London hat den Fund untersucht.
Obwohl es so unscheinbar aussieht, hat es eigentlich eine sehr markante Form. Hier sieht man die Gelenkpfanne an einem Ende und den Gelenkkopf am anderen Ende. Und sobald ich das gesehen habe, wusste ich, womit wir es hier zu tun haben.
Der Titanosaurus war ein Pflanzenfresser und der größte bisher bekannte Dino, den es je gab. Mehr als 100 Arten davon hat man bereits entdeckt. Zu welcher von ihnen das antarktische Exemplar gehört, ist noch nicht bekannt. Paläontologe Paul Barrett:
Wir wissen, dass sie von ziemlich kleinen, nur etwa 5 oder 6 Meter langen Tieren bis hin zu riesigen reichen konnten, die etwa 35 Meter lang und bis zu 60 Tonnen oder mehr schwer werden konnten, vergleichbar etwa mit 10 oder 12 afrikanischen Elefanten.
Der Größe des Knochens nach dürfte dieses Tier allerdings nur 7 Meter lang gewesen sein, vielleicht eine kleinere Art oder ein Jungtier.
Christina Singer war das und jetzt gehen wir noch ins Kino. Da sehen wir dieser Tage einen der ganz großen Schauspieler unserer Zeit. Dustin Hoffman ist in dem Film The Piano Tuner, also der Klavierstimmer, zu sehen. Und was dieser humorvolle Krimi zu bieten hat, weiß Magdalena Miedl.
Ich bin Harry Horowitz, du kannst Harry zu mir sagen.
Alle mögen Harry Horowitz. Wie kann man ihn auch nicht mögen? Er ist von Beruf Klavierstimmer, ein verschmitzter alter Herr mit großem Herzen, sturem Schädel, mit arthritischen Händen und schwerhörigen Ohren. Um das auszugleichen, hat Harry einen Mitarbeiter.
Das ist Nicky, mein Klavierstimmerlehrling. Er ist sowas wie mein Neffe, obwohl er nicht verwandt sind. Und eins kann ich dir sagen, er ist noch zu haben. Aber er hat ein Gehörleiden, wie du an diesen Ohrstöpseln sehen kannst. Es ist kein Hörgerät, auch wenn es viele annehmen.
Nicky, gespielt von White Lotus-Star Leo Woodall, ist mit seinem schmerzhaft empfindlichen Gehör aber nicht nur beeinträchtigt, sondern er kann auch, ohne Hilfsmittel, die Schlösser von Safes knacken. Das ist die charmant erfundene Seite des Films, der zugleich Porträt eines besonderen Berufs und altmodisches Bubenkino ist.
Wie lange brauchen Sie noch? Es ist laut.
So lange, wie wir brauchen. Es sei denn, du öffnest den Safe.
Als Harry in finanzielle Schwierigkeiten gerät, beschließt Nicky, seine spezielle Fähigkeit für die gute Sache zu nützen. Und dann geht natürlich einiges schief.
Mach keine Dummheiten. Ich bin raus.
Ja?
The Piano Tuner ist eine Gangsterkomödie, ein wenig ein Familiendrama und vor allem eine hinreißende herbstliche Rolle für den schon 88-jährigen Dustin Hoffman, auch wenn er leider viel zu wenige Szenen hat. Regisseur David Roher hat diesen Harry Horowitz, Hoffman, auf den Leib geschrieben.
Every time he sees a piano, he has to stop and play it. It's really wonderful.
Jedes Mal, wenn Hoffman ein Klavier sieht, muss er stehen bleiben und es spielen, sagt David Roher. Tatsächlich spielt Dustin Hoffman seit seiner Kindheit Klavier und hatte als Teenager den Traum, Jazzmusiker zu werden. So ist ihm auch der Beruf des Klavierstimmers vertraut, wie er sagt.
I met various piano tuners and one of them I met and he said something I had all the years I played the piano, I mean 80 years plus, and he said that I think every piano has its own soul. Every piano is different.
Jedes Klavier hat also seine eigene Seele. Im Zentrum des Films steht aber Nicky als vom Leben beschädigter junger Mann, dem einst eine Pianistenkarriere offen stand. Nach seiner Diagnose Hyperakusis ist es damit vorbei. Dafür begegnet er als Klavierstimmer einer Nachwuchskomponistin, gespielt von Havana Rose Liu.
Schließ die Augen, du schummelst.
Cephis als E.
Auf der Tonspur tummeln sich Jazz-Standards von Dave Brubeck bis Herbie Hancock. Und Hancock erweist in einer kurzen Szene sogar höchstpersönlich Dustin Hoffman die Ehre.
Ich hab Scheiße gebaut, es tut mir leid.
Ich hab mir Sorgen um dich gemacht.
Dass vor allem das Ende des Films arg konstruiert ist, dass da nur mit viel Augen zudrücken und Ohren zuhalten nicht auffällt, dass hinten und vorne nichts zusammenpasst, sei's drum. Der Piano Tuner ist ein grundsympathischer Kinospaß, bei dem sich zwei Generationen auf der Leinwand begegnen und vielleicht ja auch im Publikum.
Kurz nach 7:30 ist es mittlerweile. Die Meldungen hat Christina Kranz.
Russland hat heute Nacht ungewöhnlich starke Luftangriffe auf ukrainische Städte geflogen. Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörper waren im Einsatz. Aus der Hauptstadt Kiew wurden am Abend und in der Nacht Explosionen gemeldet. Nach Behördenangaben gab es mindestens 8 Tote und 34 Verletzte. Im Fall der Sabotage an der Nord Stream Pipeline in der Ostsee vor 4 Jahren hat die deutsche Bundesanwaltschaft einen ersten Tatverdächtigen angeklagt. Ein ehemaliger Offizier der ukrainischen Armee soll bei der Sprengung der Pipeline, die Deutschland jahrelang mit russischem Erdgas versorgt hat, das Kommando gehabt haben. Das Oberlandesgericht Hamburg muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. In Venezuela ist die Zahl der Todesopfer des verheerenden Doppelbebens vor einer Woche auf fast 2300 gestiegen. Nach wie vor gelten Zehntausende Menschen als vermisst. Die Rettungsarbeiten gehen unterdessen weiter. Zuletzt wurde ein 43-jähriger Überlebender lokalisiert, der unter den Trümmern eines siebenstöckigen Gebäudes eingeschlossen ist. Zur Fußball-Weltmeisterschaft. Belgien hat den Aufstieg ins Achtelfinale geschafft. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Senegal drehten die Belgier das Spiel in der Verlängerung noch auf 3:2. Ebenfalls weiter sind die USA mit einem 2:0 gegen Bosnien sowie England mit 2:1 gegen die Demokratische Republik Kongo. Heute spielt Österreich gegen den Europameister Spanien. Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Wetter zunächst noch Restwolken und an der Alpen-Nordseite letzte Regenschauer, tagsüber zunehmend sonnig. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und nicht mehr so heiß. Höchstwerte 20 bis 27, im Osten und Süden bis zu 30 Grad, in 2000 Metern um 10 Grad.
Das war das Morgenjournal um 7. Wir melden uns wieder in einer knappen halben Stunde um 8 Uhr. Jetzt aber wieder zu Till Köppel und guten Morgen mit Eins.
Schönen guten Morgen. Jetzt mit dem Tanz der Stunden aus La Gioconda.